Noch hört er nichts, aber jetzt hört er was. Super. Warten wir noch gerade, dass die Technik jetzt da ist. Wunderbar, funktioniert alles. So, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe so manchmal das Gefühl, gefühlt leben wir seit 15 Jahren im Krisenmodus. So, seit der, also ich bewusst wahrgenommen habe, seit der Bankenkrise 2008, 2009, bis jetzt eine Krise nach der anderen und irgendwie je nach Charakter, je nach Person kann einen das schon mal ganz schön aufs Gemüt schlagen, oder? Ja, wir kennen so Momente, dass man mutlos ist, dass eine Schwere sich irgendwie auf einen legt, dass man angespannt ist, dass man niedergeschlagen ist. Es kann auch vor Prüfungen sein. Ja, es gibt Personen, die haben Prüfungsstress, die haben Prüfungsangst. Oder man kommt in eine Konfliktsituation hinein oder man wird krank, man wird arbeitslos, man hat Zukunftsängste und so weiter. Könnte ich jetzt noch zig Beispiele euch nennen. Und ich habe mir die Frage gestellt und darüber soll es heute Morgen gehen, wenn ich in so einer schwierigen Situation bin, wenn ich in so einer Konfliktsituation bin, wenn Spannungen da sind, wenn so eine Schwere da ist, wer oder was ermutigt mich, wenn ich niedergeschlagen bin? Wer oder was ermutigt mich? Wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass Gott ein Gott der Ermutigung ist und dass wir berufen sind, einander zu ermutigen und ermutigt zu leben. Und das ist das Thema dieser Predigt, ermutigt leben. Ich bin von meinem Charakter eher ein Ermutiger, wie jemand, der andere kritisiert oder runterzieht oder so. Von meinem Charakter werde ich auch später noch was dazu sagen. Wir wollen uns zwei Verse oder eigentlich drei Verse anschauen, die ganz zentral stehen. Der erste Vers ist Josua 1, Vers 9. Ihr könnt es ja hier lesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da steht, sei stark und mutig, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Zu wem hat Gott das gesagt? Zu Josua. Und in welcher Situation stand Josua? Genau, er hatte eine riesige Aufgabe vor sich, einen riesigen Berg. Er war der Nachfolger von Mose, von dem großen Mose. Und jetzt soll der kleine Josua, ich sage es mal eben ein bisschen plakativ, der kleine Josua soll dieses störrische Volk, das sowieso immer nur eigene Wünsche hat und eigene Ideen hat, er soll dieses störrische Volk ins gelobte Land führen. Und Josua brauchte in dem Moment diese Ermutigung von Gott. Gott, der zu ihm sagt, Josua, sei stark, sei mutig. Ja? Lass dich nicht einschüchtern, hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin bei dir. Ich helfe dir, ich stehe an deiner Seite. Der zweite zentrale Vers ist 1. Thessalonicher 5, 14 bis 15, aus der Hoffnung für alle. Da steht, außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen, und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Paulus schreibt das hier, 1. Thessalonicher Brief. Und an wen schreibt er das denn? Wer ist denn damit gemeint? So baut die Mutlosen auf. Aha, und wer ist es? Du und ich. Ja, und da können wir jetzt so rumgehen. Wir, das ist ein Auftrag, den wir von Gott bekommen. Wir haben den Auftrag, einander oder die, die mutlos sind, aufzubauen, den Schwachen zu helfen und so weiter. Und noch einen dritten Vers, aus 2. Korinther 1, Vers 4, da steht, in allen unseren Nöten kommt er, Gott, uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Oder die wir selbst von Gott bekommen. Finde ich einen ganz tollen Vers. Ich lese ihn einfach nochmal vor. In allen unseren Nöten kommt Gott uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Finde ich einen ganz tollen Vers, weil hier sehen wir zwei Sachen. Gott ermutigt mich und weil Gott mich ermutigt, kann ich meinen Nächsten ermutigen. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist, dass ich die Ermutigung von Gott erfahre in meinem Leben Und dann kann ich auch jemand anders ermutigen, aufbauen, helfen. Ich habe mal nachgeschaut, was das Wort Ermutigung eigentlich bedeutet im Grundtext, im Griechischen. Das ist Parakaleo und das bedeutet so viel wie einander ermutigen, aber auch ermahnen ist das gleiche Wort. Das heißt, auch eine Ermahnung kann eigentlich eine Ermutigung sein. Ja, so paradox das vielleicht erstmal klingt in unseren Ohren. Parakaleo bedeutet ermutigen, ermahnen, herbeirufen, bitten, trösten, beistehen, ermuntern. Und kommt ungefähr 100 Mal im Neuen Testament vor. Und interessant fand ich, das Wort für Heiliger Geist ist Paraklet. Hört sich fast ähnlich an. Ne? Parakaleo, Paraklet, jetzt ähnelt ein bisschen. Das heißt, Johannes 14, 16 steht zum Beispiel, dass auch der Heilige Geist uns ermutigen will. Ja, dass der Heilige Geist ja da ist in unserem Leben. Und wer von euch kann mir sagen, ich stelle so ab und zu ein paar Fragen, weil ich das als Interaktive schön finde, wann bekommen wir eigentlich nochmal den Heiligen Geist? Wer weiß das? In der Taufe, das war eine Fangfrage, die habe ich in Belgien ganz oft gestellt und es kam immer wieder die Antwort in der Taufe. Nein, stimmt nicht, wir bekommen den Heiligen Geist nicht in der Taufe, auch wenn die katholische Kirche das lehrt. Ja, das stimmt aber nicht, sagt nicht die Bibel. Sondern wann bekommen wir den Heiligen Geist? Wenn wir Jesus annehmen, wenn wir unser Leben in seine Hand legen, da spielt die Taufe noch überhaupt keine Rolle. Ja, sondern wenn ich Jesus mein Leben gebe, dann bekomme ich den Heiligen Geist. Dann werde ich ein Tempel des Heiligen Geistes. Und die Taufe ist ja nur eine symbolische Handlung meiner inneren Entscheidung. Ja, das kann manchmal, bei manchen dauert das 20 Jahre. Bis sie sich taufen lassen. Bei manchen dauert das 2 Wochen. Ja? In der Bibel war es meistens nach meiner Entscheidung für Jesus, nach meiner Wiedergeburt, lasse ich mich direkt taufen. Es ging meistens Hand in Hand oder es war ein sehr kurzer Zeitraum. Ist aber jetzt ein anderes Thema. Ich habe mal 2 Zitate, die ich euch gerne weitergeben will. Einmal, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es, in welchem Buch ich das gelesen habe, aber jemand hat mal gesagt, Entmutigung, also nicht Ermutigung, ne? Entmutigung ist die Visitenkarte des Teufels, die er hinterlässt, wenn er jemanden besucht hat. Eine Methode des Teufels ist, uns zu entmutigen, ja, uns auf die negativen Dinge hinzuweisen, auf unsere Sünden hinzuweisen, auf die Dinge, die nicht laufen. Der Teufel ermutigt niemals oder wenn, dann nur zum was Negativen, ja. Wenn er kommt, wenn er da ist, wenn er uns versucht irgendwie zu locken, dann ist das eher eine Entmutigung. Und der zweite Zitat, das ich gelesen habe in dem Buch, ist, der Schlüssel aller Ermutigung ist echtes Interesse und Wertschätzung. Das heißt, wenn ich Interesse in meinem Nächsten habe, in meinem Gegenüber habe, dann schätze ich ihn wert. Dann bin ich auf seine Situation, da gehe ich auf seine Situation ein. Fand ich einfach mal 2 interessante Zitate. Ermutigung. Einmal wichtig ist zu sagen, Gott ist die Quelle aller Ermutigung. Das heißt, wenn wir über Ermutigung nachdenken, dann müssen wir schauen oder müssen wir unser Blick darauf richten, dass Gott die Quelle aller Ermutigung ist. Gott ermutigt uns durch sein Wort, Gott ermutigt uns durch andere Menschen. Denk an Josua 1, Vers 9. Ja, Josua, Nachfolger Mose, habe ich gerade gesagt. Denkt an Jesus und seine Jünger. Was sagt die Bibel dazu? Jesus und seine Jünger. In Johannes 16, Vers 33 steht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und Hoffnung für alle sagt hier, lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt überwunden. Das heißt, wir leben ja in einer Welt, in der man schon mal mutlos werden kann. Ja? Schau dir mal 4 Wochen lang alle Nachrichten an. Wahrscheinlich bist du danach nicht happy. Ja? Es ermutigt uns oft, die Situation in der Welt. Und da dachte ich so an Jesus, der zu seinen Jüngern kommt. Und was war das Erste, was Jesus sagt, als er seinen Jüngern nach der Auferstehung begegnet? Friede sei mit dir, Friede sei mit euch. Die Jünger waren entmutigt in der Situation. Sie hatten sich irgendwo versteckt im Speicher, hatten die Tür zugeschlossen. Hoffentlich kommen die Römer nicht. Und dann kommt Jesus und er verurteilt sie nicht. Wahrscheinlich hätten wir jetzt erst gesagt, wenn ich Jesus gewesen wäre, ja, wo seid ihr denn, ihr mit eurer großen Klappe? Ne? Ihr wolltet mich doch nicht verlassen. Ihr wolltet doch mit mir in den Tod gehen. und dann sei der eine nach dem anderen geflohen. Jesus ist so anders. Jesus tritt den Jüngern gegenüber und er ermutigt sie, durch eben zu sagen, Friede sei mit euch. Wenn wir uns die Bibel anschauen, und das finde ich so auch schön, Gott ist der Gott der Ermutigung, aber wenn er uns ermutigt, bedeutet es nicht, dass alle Probleme auf der Stelle verschwinden. Ja, es gibt Christen, und ich kenne so Leute, die sagen, habe ich hier vielleicht auch schon mal erzählt als Beispiel, komm zu Jesus und alle Probleme sind weg. Dann kann ich nur immer antworten, lies deine Bibel. Ja, weil wenn wir zu Jesus kommen, sind nicht alle Probleme weg. Ganz im Gegenteil, es entstehen neue Probleme durch unseren Glauben an Jesus. Oder dann entsteht Verfolgung zum Beispiel. Ja, Gott ermutigt uns, aber es bedeutet nicht, dass alle Probleme auf der Stelle verschwinden, sondern Gott ist größer als die Probleme in unserem Leben. Wir machen gerade in Schweinfurt eine Predigtreihe zum Philipperbrief. Der Philipperbrief kennzeichnet sich durch ein Wort und das ist Freude. Freude. Und da steht in Philipper 4, Vers 4, kennt ihr alle, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals, nochmal sage ich es euch, freut euch. Und wie kann ich mich denn freuen, wenn ich in einer schwierigen Lebenssituation bin? Wie geht das? Wie kann ich mich freuen? Gestern, ich habe da vielleicht mitbekommen, sind zwei junge Schwestern beerdigt worden in Wildflecken. War letzten Sonntag ein schwerer Unfall. Zwei Schwestern sind umgekommen, zwei Christen, die waren auf dem Weg in den Gottesdienst, 16 und 19 Jahre. Und da war gestern die Beerdigung, Russland-Deutsche, denke ich. Wie kann man sich in so einer Situation freuen? Oder was bedeutet freuen denn dann überhaupt? Bedeutet es, dass ich hier rumtanze und Halleluja preist dem Herrn? Nein. Jesus selber war oft traurig, hat geweint. Freuen heißt, dieser Vers aus Philipper 4, Vers 4 heißt, ich kann mich freuen, weil ich in Christus geborgen bin, weil er mein Herr ist, weil er an meiner Seite steht, wie wir heute Morgen gehört haben in der Moderation. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Deshalb freue ich mich in Christus. Deshalb freue ich mich, dass ich nicht alleine durch diese Situation gehen muss, sondern dass Jesus da ist. Ermutigt leben heißt, ich kann auf Gottes Zusagen bauen. Ich kann ihm vertrauen. Ich kann auf das, was er in seinem Wort uns weitergibt, an ermutigenden Zusagen, da kann ich drauf stehen. Ja, ermutigt leben heißt nicht, ich baue auf meine Gefühle und meine Umstände, die können sich jeden Tag ändern. Aber sondern ich vertraue auf Gottes Wort. Gott schenkt Ermutigung durch sein Wort. Und wenn ihr euch die Bibel mal daraufhin nachlest oder mal einfach in der Konkordanz nachschlägt oder so, es gibt unzählige Verse, wodurch Gott uns ermutigt in seinem Wort. Ich habe einfach mal zwei rausgesucht. Psalm 23, vielleicht der Psalm, der am meisten bekannt ist. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, er ist da, auf ihn kann ich vertrauen. Er weidet mich auf einer grünen Au. Und selbst wenn ich durchs tiefe Tal gehe, ja, wenn ich durch so eine Konflikt- oder spannungsgeladene Situation gehe, dann ist er da und er wird mir helfen. Und Jesaja 40, 31 steht, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das ist eine Zusage. Das sagt Gott uns, das spricht Gott uns zu. Das ist die Wahrheit. Darauf können wir bauen und dadurch ermutigt er uns. Und das hat mein alter Bruder in Belgien gesagt, der war lange Missionar in Suriname. Und er hat mal gesagt, er hat für sich erkannt, dass es wichtig ist, Bibelverse auswendig zu lernen. Das war sein Steckenpferd so ein bisschen. Das hat er ganz oft erzählt. Bibelverse auswendig lernen. War ein Deutscher, verheiratet mit einer Holländerin. Und die waren, wie gesagt, lange, lange, lange Missionare. Und er sagt, mir hat es geholfen, immer wieder in Situationen, wenn ich in Situationen komme, einfach Bibelverse aufsagen zu können. Der Heilige Geist hat diese Bibelverse in meinem Leben zum Leben erweckt. Und vielleicht wäre das ja mal was für uns auch, dass wir einfach mal so ein paar Bibelverse auswendig lernen, sodass wir uns daran erinnern, wenn wir in schwierige Situationen kommen. Klar, wir haben unser Handy dabei, da haben wir eine Online-Bibel drauf oder so, geht auch. Aber vielleicht vergisst ja mal dein Handy und dann ist es gut, so Verse auswendig zu wissen. Macht es einfach mal. Ein anderer Punkt ist, finde ich, dass wir im Alltag, in unserem ganz normalen Alltag, Gottes Wort proaktiv suchen. Das heißt, lies in der Bibel. Wenn du mal auch beim SCM-Shop suchst oder bei anderen christlichen Buchverlagen, da gibt es manchmal so Bücher, die 3-Minuten-Bibel. Ja? Ich mag solche Bücher nicht, ganz ehrlich gesagt. Wenn ich nur 3 Minuten am Tag in der Bibel lese oder mich mit sowas beschäftige, das ist meines Erachtens zu wenig. 3 Minuten Bibel. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Minuten hat ein Tag? Weiß das jemand zufällig auswendig? Ich habe jetzt vergessen auszurechnen, keine Ahnung. 3 Minuten, auf jeden Fall ganz viele Minuten. Ja, ganz viele. Und wenn jetzt 3 Minuten nur dafür, ich sage jetzt mal, ist ein bisschen überspitzt, wie viel? 1440 Minuten, okay. So, 3 Minuten davon sind wie viel Prozent? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, müssen wir jetzt schnell ausrechnen. Aber ihr merkt schon, ne, diese große Anzahl Minuten, und wenn ich dann nur 3 Minuten für, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, natürlich ist es nicht ganz so, ne, und wir beschäftigen uns ja mehr damit. Also von daher gesehen, such Gottes Wort, lies in der Bibel, die Bibel ist der Leitfaden für unser Leben. So wie wir jeden Tag Nahrung brauchen oder Wasser brauchen oder was auch immer, so brauchen wir als Kinder Gottes auch jeden Tag unsere geistliche Nahrung. Was noch wichtig ist, ist eben, wir sind berufen, um andere zu ermutigen. Hier nochmal der Vers aus 2. Korinther 1, Vers 4. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe, und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Das heißt, nichts anderes als Jesus, Gott ist ja der Ermutiger, er ist die Quelle der Ermutigung, und er gibt uns den Auftrag, andere zu ermutigen. Das heißt, wir sollen Jesus in unserem Leben widerspiegeln, wir sollen ihm immer ähnlicher werden. Das heißt, wenn Gott die Quelle der Ermutigung ist, wenn er uns ermutigt, dann sollen wir genau das auch in der Praxis unseres Lebens umsetzen und andere ermutigen. Jesus, Gottes Wesen in unserem Leben widerspiegeln, steht in 2. Korinther 1. Hebräer 10, 24 sagt, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Auch hier wieder so ein Vers, der uns aufruft, ermutigt, ein Ermutiger zu sein. Und ich fand es interessant, Barnabas, einer der Apostel, Barnabas wird wie genannt? Barnabas ist der, in Apostelgeschichte 4, 36, der andere ermutigt. Sohn des Trostes, sagt eine andere Übersetzung. Er ist der andere ermutigt. Und Barnabas hatte eine Schlüsselrolle in der frühen Kirche. Und das fand ich so doch nachdenkenswert, wie würde Gott denn mich umschreiben? Wenn er jetzt nochmal ein Kapitel in der Bibel hinzufügen würde, dürfen wir nicht, ganz klar, aber wenn er das machen würde, und er schreibt, Barnabas ist der andere ermutigt. Hubert ist der, Punkt, Punkt, Punkt. Matthias ist der, Punkt, Punkt, Punkt. Johanna ist die, Punkt, Punkt, Punkt. Wie würde Gott mich denn umschreiben? Wie würde Gott dich umschreiben? Barnabas umschreibt er ist der andere ermutigt. Finde ich richtig schön, eine richtig schöne Beschreibung. Ist dein Leben, macht dein Leben die Ermutigung aus, dass du andere ermutigst, dass du ein Ermutiger bist für andere? Werde ich gleich noch drauf eingehen. Für mich eines der schönsten Beispiele ist David und Jonathan. Ich habe den Vers diesen Abschnitt bestimmt hier schon mal genannt, den erwähne ich regelmäßig, der spricht mich immer wieder total an. Ich lese ihn einfach mal vor. David hielt sich in unzugänglichen Bergverstecken in der Wüste auf, vor allem im Bergland von Ziph. Saul suchte unablässig nach ihm, aber Gott ließ nicht zu, dass er David zu fassen bekam. David war sich darüber im Klaren, dass Saul ihn unbedingt töten wollte. Als er einmal in Horisha in der Wüste Ziph war, kam Sauls Sohn Jonathan zu ihm und ermutigte ihn, auf Gott zu vertrauen. Hab keine Angst, sagte er zu ihm. Mein Vater Saul wird dich niemals finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das weiß auch mein Vater genau. Danach erneuerten sie ihren Freundschaftsbund vor dem Herrn. Jonathan kehrte nach Hause zurück und David blieb in Horisha. Vor allem dieses Fettgedruckte, das habe ich gemacht. Saul kam zu Jonathan und ermutigte Jonathan, vertrau auf Gott. Eine andere Übersetzung sagt, er stärkte sein Vertrauen in Gott. Ist das nicht toll, so einen Freund zu haben? Der zu mir kommt, wenn mir es nicht gut geht, wenn ich down bin, wenn ich nicht mehr vielleicht weiter weiß. Und da kommt mein Freund zu mir und er ermutigt mich, du, Matthias, vertrau auf Gott. Lass dich nicht entmutigen. Gott ist da. Schau in sein Wort. So ein Freund war Jonathan für David und umgekehrt auch. Hast du so jemanden eigentlich an deiner Seite, der dich immer wieder ermutigt, auf Gott zu vertrauen, der so ein Jonathan für dich ist? Bist du selbst so jemanden, auf den andere vertrauen können? Bist du selbst jemanden, der andere ermutigt? Ein ermutigendes Wort kann das Leben eines Menschen verändern. Ermutigung heißt, Hoffnung in das Leben eines anderen hineinzusprechen. Menschen, die kritisieren, das kennt ihr wahrscheinlich auch, die alles nur negativ sehen, die gibt es schon genug. Und auch in Gemeinden. Ja, wir brauchen Leute, die ermutigen, die andere ermutigen, die ein Jonathan für den David sind. Ich fand es ganz toll, ich wurde gestern total ermutigt, kurzes Zeugnis. Ich war in so einer Prüfungskommission gestern von der Bundesregierung aus für Stipendien, Auswahlverfahren für Stipendien für Amerika. War letztes Jahr auch schon und dieses Jahr wieder gestern. Wir waren da 13 Stunden mit 16 Teenies zusammen, anstrengend, aber es war total schön. Die 16 Teenies waren aus unseren drei Wahlkreisen, das war Ansbach, Main-Spessart und Bad Kissingen. Und die haben wir zusammengerufen und die gab es dann Auswahlverfahren für ein Stipendium für die USA. Nächstes Jahr ein Jahr in die USA. Und dann haben wir da verschiedene Tests mit ihnen gemacht und Einzelgespräche und so weiter. Und sie mussten sich unter anderem auch am Anfang anhand eines Gegenstandes vorstellen. Und da wurde ich total ermutigt. Da war nämlich ein 15-jähriges Mädchen dabei, Eltern beide Berufssoldaten. Das kam wie aus der Pistole geschossen bei der raus. Theresia heißt sie, und sie hat sich vorgestellt, sie sagt, was für mich das Wichtigste ist in meinem Leben, und sie hält ihren Arm hoch, und da waren ganz viele Armbänder dran. Johannes 3,16, Jesus loves you, Christen in Aktion stand da sogar drauf, CIA, und so weiter. Und sie hat Zeugnis gegeben vor den anderen Teenies. Ich bin bekennender Christ. Ich habe mein Leben an Jesus gegeben. Und ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst. Fand ich total ermutigend. So eine 15-jährige Teenie-Mädchen zu sehen, von der man ja oft vielleicht was anderes erwarten würde. Und die bekennt ihren Glauben vor der ganzen Gruppe Gleichaltriger. Fand ich total ermutigend. Ja, gut, das war ja kein Kriterium jetzt, ob wir sie auswählen oder nicht. Wir haben sie letzten Endes ausgewählt, sie weiß es noch nicht, ich hoffe, dass sie jetzt nicht zuhört. Aber wir haben sie erstmal in die nächste Runde, in die Endrunde ausgewählt, weil sie einfach gut war. Aber das fand ich so ermutigend für mich zu sehen, weil man oft hört man ja, boah, Mensch, heute ist immer so schwer und die Jugend von heute und die Teenies und so weiter. Fand ich total stark, wie sie ihr Zeugnis frei und offen erzählt hat, hat mich ermutigt. Ja, fand ich richtig toll. Also ermutigt einander und das ist ein biblischer Auftrag, sei ein Ermutiger. Und ich denke, dass wir auch als Gemeinden, ganz allgemein gesprochen, dahin kommen müssen, dass wir eine Kultur prägen in unserer Mitte, eine Kultur der Ermutigung. Wir sind so schnell dabei zu kritisieren. Ja, da können 99 Sachen gut laufen, eine Sache läuft schief. Was wird betont? Die eine Sache. Fast immer. Und es gibt in jeder Gemeinde Leute, die nur kritisieren, die nur negativ reden. Und ehrlich gesagt, manchmal gehe ich so Leuten aus dem Weg. Ist vielleicht auch nicht richtig, ja. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin viel lieber im Umgang mit Leuten, die mich ermutigen, die positiv sind, die einfach, ja, ihr kennt es ja alle, brauche ich ja nicht weiter zu erklären. Die Bibel sagt oder ruft uns dazu auf, prägt in eurer Mitte eine Kultur der Ermutigung. Zum Schluss, so langsam, wie geht es eigentlich? Einmal aktives Zuhören, ohne gleich zu urteilen oder eine Antwort parat zu haben. mein Gegenüber Wertschätzung entgegenbringen, mitfühlen, einander Glaubensworte zusprechen, miteinander beten oder auch praktische Hilfe. Noch ein Beispiel, als wir in unser Haus hier in Haßfurt umgezogen sind, haben wir einen neuen Schrank kaufen müssen und ich bin jetzt praktisch nicht so begabt, sage ich ganz ehrlich. Ja? Ich kriege vielleicht noch einen Nagel in die Wand, aber dann hört es auch schon fast auf so ungefähr. Und wir hatten so einen Schrank gekauft und der hat so Schiebetüren gehabt. Oh, als das Paket kam, dachte ich schon, oh, furchtbar. Und dann gab es da jemanden, und den kennt ihr auch alle, den Thilo Erlenwein, der hat gesagt, weißt du, Matthias, komm, ich helfe dir. Ich helfe dir. Und der Jupp war auch noch dabei. Jupp und Thilo haben uns den Schrank aufgebaut. Das ist vielleicht was Kleines. Für uns war das eine riesige Ermutigung. Ja, ich brauchte es nicht selber machen, hätte eh nicht funktioniert. Und da waren zwei Leute, zwei Männer, die haben uns diesen Schrank, diesen blöden Schrank aufgebaut. Wir können einander auch auf praktische Art und Weise helfen. Da gibt es zig Möglichkeiten, könnt ihr ja selber mal drüber nachdenken. Ermutigt leben heißt also, auf Gott und seine Zusagen zu vertrauen, sich von Gottes Wort prägen zu lassen und andere bewusst stärken und ermutigen. Zum Schluss eine kleine Herausforderung. Jeder von euch bekommt von mir, könnt damit machen, was ihr wollt, aber eine kleine Hausaufgabe, ermutige in der kommenden Woche mindestens zwei Personen in deinem Umfeld. Ganz bewusst. Nimm dir einfach mal vor, in den nächsten 7 Tagen, bis nächsten Sonntag, ja, die erste fängt jetzt schon an da hinten. Ach so, okay. Mach das mal ganz bewusst, dürfen auch mehr sein, ne? Ich habe mal gesagt, zwei Personen. Ermutige in der kommenden Woche mindestens zwei Personen in deinem Umfeld. Und du wirst sehen, was das für Auswirkungen hat für dich selber und für dein Gegenüber in dem Falle. Das heißt, ermutigt leben. Wir dürfen ermutigt leben. Gott ruft uns dazu auf. Er ist selber der Ermutiger. Und so wie es in dem einen Vers stand, weil wir von Gott ermutigt werden, dürfen wir andere auch ermutigen. Deswegen sei ein Ermutiger. Lebe ermutigt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du uns dieses Beispiel gegeben hast, dass du deine Jünger zum Beispiel immer wieder ermutigt hast. Herr, du hast auch deutliche Worte gesprochen mit ihm, aber trotzdem immer in einer Form der Liebe, der Anerkennung, der Ermahnung und der Ermutigung. Und danke, dass wir in deinem Wort lesen, dass Gott die Quelle unserer Ermutigung ist. Und weil er die Quelle ist, dürfen wir andere auch ermutigen. Und hilf uns, dass wir nicht nur kritisieren und immer so dieses Haar in der Suppe suchen, sondern dass wir wirklich geprägt werden, dass unser Leben geprägt wird durch Ermutigung, dass wir andere ermutigen und dass wir andere auf dein Wort hinweisen und dass wir so gemeinsam auf deine Zusagen stehen. Danke, Herr, dass wir dir da vertrauen dürfen. Danke, dass du in unserem Leben wirkst, dass du uns den Geist gegeben hast. Herr, wir preisen deinen Namen dafür. Amen.